Herr Welp, Sie sind Anwalt für Urheber- und Medienrecht und Chefjustiziar bei der Verwertungsgesellschaft GEMA. Vor allem interessieren uns die beiden Klagen, die Sie vor gut 2 Jahren gegen 2 große KI-Entwickler eingereicht haben.
Wer in den Trainingsdaten auftaucht, wissen wir nicht. Also die Dienste haben selbst in der Öffentlichkeit gesagt, sie haben eigentlich alles genommen, was sie im Internet irgendwie finden konnten.
Man kann das ja auch als eine Art volkswirtschaftlichen Schaden beschreiben. Wie hat denn die Politik auf das Urteil reagiert?
Wir haben bei uns nicht die Diskussion, sollten unsere Werke überhaupt zu Zwecken der künstlichen Intelligenz zur Verfügung gestellt werden. Die GEMA bietet ja Lizenzen zum Training von solchen Systemen an. Man kann das erlaubterweise machen. Das wurde in der Verhandlung sehr deutlich, dass daran kein Interesse bestand. Das hat schon eine sehr große Wirkung, auch wenn es nur ein landgerichtliches Urteil ist. Das kennt man inzwischen auf der ganzen Welt. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ein Zeichen, dass man was tun muss.
Der Kulturbereich steht unter Druck. Texte, Bilder und nicht zuletzt Musikstücke entstehen inzwischen auf Knopfdruck. Die Qualität dieser maschinellen Erzeugnisse ist oft schlecht, aber offenbar für so viele Zwecke ausreichend, dass in ganzen Berufsfeldern die Zukunftsperspektive bröckelt. Auf der anderen Seite stehen internationale Konzerne, die nun die Profite machen, die in der Kulturbranche fehlen. Perfide. Das Training der Systeme war nur möglich aufgrund der ungefragten Verwendung online verfügbarer Ergebnisse menschlicher kreativer Arbeit. Trotzdem war bisher nicht vorgesehen, dass Kreative an den Milliardenumsätzen beteiligt werden, die OpenAI und Co. nicht zuletzt dank der Verwendung ihrer Werke als Trainingsdaten erzielen. Dass es sich hier um eine Verletzung von Urheberrecht gigantischen Ausmaßes handelt, liegt nahe. Sich zu wehren ist dennoch nicht einfach, schon gar nicht als einzelne Person. Viele Kreativtätige und KünstlerInnen zählen darum auf ihre Verbände und Interessensvertretungen. Und tatsächlich tut sich etwas. Im November 2024 reichte die GEMA, die Deutsche Verwertungsgesellschaft für Werke der Musik, unter großem öffentlichen Aufsehen am Landgericht München Klage gegen den Tech-Konzern OpenAI ein. Ein Jahr später bestätigte das Gericht überraschend deutlich, ja, OpenAI hat geltendes Urheberrecht verletzt, um seine Produkte zu entwickeln. Wie ging die GEMA vor, um diesen Prozess zu gewinnen? Welche Wirkungen hat dieses Urteil? Und warum ist es so wichtig? Wie steht es um einen zweiten, für die Branche nicht weniger bedeutsamen Prozess, den die GEMA aktuell gegen den US-amerikanischen KI-Entwickler Suno AI führt? Und welche Entwicklungen rund um KI treiben die GEMA noch um? Das ist unser Thema heute im Digitalgespräch. Mein Name ist Marlene Görger, ich bin Physikerin und Technikphilosophin und arbeite für das Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.
Und ich bin Petra Gehring, Professorin für Philosophie an der Technischen Universität Darmstadt. Bei uns in der Videokonferenz dürfen wir heute als Gast und Experten Dr. Kai Welp begrüßen. Er ist uns aus München zugeschaltet. Herzlich willkommen beim Digitalgespräch, Herr Welp. Wir sind sehr gespannt, was Sie sagen werden.
Ja, danke schön für die freundlichen Worte.
Herr Welp, Sie sind Anwalt für Urheber- und Medienrecht und Chefjustiziar bei der Verwertungsgesellschaft GEMA. Dort sind Sie bereits seit 2010 im Justiziariat in verantwortlicher Position tätig und haben damit natürlich einen Fokus auf rechtliche Fragen zu den vielfältigen technologischen Entwicklungen, die nicht zuletzt die Musikindustrie über die letzten 1,5 Jahrzehnte auf den Kopf gestellt haben. Aktuell ist generative KI das große Thema. Das beschäftigt die GEMA sicher in vielerlei Hinsicht. Wir schaffen es heute wahrscheinlich nur, über ein paar der wichtigsten Aspekte zu sprechen. Vor allem aber interessieren uns die beiden Klagen, die Sie vor gut 2 Jahren gegen 2 große KI-Entwickler eingereicht haben. Eines der beiden Unternehmen, OpenAI, kennt inzwischen vermutlich jeder. Suno AI ist vergleichsweise eher etwas für ExpertInnen. Erklären Sie doch bitte kurz, was ist das für ein Anbieter?
Also Suno ist ein Musiktool, was am Markt angeboten wird. Da gibt es 2 vergleichbare Tools. Das eine ist Suno, das andere ist Udio. Das sind US-amerikanische Firmen. Und die sind ja im Moment im Audiobereich so der Maßstab aller Dinge, also die leistungsfähigsten Tools, die es da am Markt gibt. Nach öffentlichen Bekundungen dieser Unternehmen haben die, um ihre Systeme zu trainieren, auch alles genommen, was man im Internet so finden kann. Wir wissen zum Beispiel bei Suno AI, dass die mit den Musikvideos auf YouTube trainiert haben. Also alles genommen haben, was eben auf YouTube verfügbar ist, was man mit den Tools machen kann. Das ist durchaus ganz spannend. Man kann eben durch einfache Prompts Musikaufnahmen erzeugen, die sich dann eben so anhören, wie man das mit Einschränkungen von Musikdiensten auch kennt. Aber es ist sozusagen Musik zu machen auf relativ hohem professionellem Niveau für jedermann. Mit einem einfachen Prompt kann man da eine durchaus hörbare Aufnahme erstellen. Es gibt dann viele Expertenfunktionen. Man kann da auch Songs hochladen und die dann weiter bearbeiten. Man kann sich Lyrics erstellen lassen. Alles Funktionen, die sich so an die Musikanwender in der Breite richten, also nicht nur an Anwender, die professionell Musik produzieren, sondern jedermann kann das eben ausprobieren.
Das heißt, auch ein weit verbreitetes Tool, das eben Musik generiert, so wie wir das von OpenAI mit Texten kennen.
So ist es. Also immer wenn wir als GEMA, und das haben wir gelegentlich bei der Lizenzierung, dass sich Lizenznehmer darauf berufen, dass ihre Aufnahmen mit KI generiert wurden, dann fällt in der Regel immer entweder der Name Suno oder Udio. Also das sind schon einfach die gängigen Tools, die den Konkurrenten zumindest Stand jetzt deutlich überlegen sind. Das ist zumindest unser Eindruck.
Wenn Sie da jetzt klagen im Namen derjenigen, deren kreative Leistungen, also Musik, Lyrics, was auch immer, da Eingang gefunden haben, wenn Sie das vorbereiten, so eine Klage, was genau müssen Sie da alles zur Hand haben? Sie müssen ja beweisen können, dass diejenigen, die Sie vertreten, geschädigt worden sind.
Ja, also das hängt natürlich immer am Anwendungsfall, also was genau man beweisen will. Der Normalfall ist ja bei der GEMA, dass Musik genutzt wurde und eben keine Vergütung dafür bezahlt worden ist und sie nicht lizenziert worden ist. Da müsste man also zum Beispiel nachweisen, dass irgendeine Veranstaltung stattgefunden hat, auf der eben Musik genutzt wurde. Das ist bei der KI was anderes, weil es leider keine Transparenzvorschriften gibt in der Europäischen Union und auch nicht in Deutschland und weltweit nicht. Das heißt, wir haben juristisch keine Möglichkeit herauszufinden, mit welchen Werken, mit welchen Aufnahmen diese Systeme tatsächlich trainiert worden sind. Und was wir gemacht haben, ist dann so ein bisschen, ja, man kann es Trick nennen. Die einzige Möglichkeit, die wir haben, ist zu gucken im Output, was kommt denn aus diesen Systemen raus, und beweist nicht, dass irgendwas aus den Systemen rauskommt, dass es dann auch mit den entsprechenden Werken vorher trainiert worden ist. Und das haben wir systematisch ausprobiert. Also wir haben das zuerst in der Klage gegen OpenAI mit Chatbots probiert. Also wir haben das durchaus nicht nur bei OpenAI gemacht, sondern mit allen gängigen Chatbots, die am Markt vorhanden sind, und haben die einfach gefragt, also nenne mir die Lyrics, die Songtexte von den und dem Song. Dazu muss man wissen, dass auch solche Lyrics geschützt sind. Also immer dann, wenn ich im Internet Lyrics, Songtexte zugänglich machen möchte, dann muss ich vorher eine Lizenz erwerben. Also so auf den gängigen Diensten, wo Sie das vielleicht kennen, also zum Beispiel bei Spotify, da werden ja auch schon seit längerem Texte dann eben auch eingeblendet, wenn man sich die Musik anhört. Die sind dafür lizenziert. Also die bezahlen dafür eine Vergütung, dass sie das eben einblenden dürfen. Wir haben das bei unter anderem ChatGPT gemacht und die Ergebnisse waren halt schon sehr erstaunlich, dass eben größtenteils dort leicht verändert die Originallyrics dann eben immer rausgekommen sind. Das beweist zunächst mal, dass damit trainiert worden ist. Da ist der Maßstab vermutlich noch relativ niedrig. Also woher soll eine KI wissen, wenn ich nach dem Songtext von Bochum frage, womit das Thema irgendwas zu tun hat, wenn es nicht damit trainiert worden ist. Also das war relativ einfach und auch sehr erfolgreich. Und für eine Urheberrechtsverletzung im Output, wenn ich jetzt auch noch sage, die hätten das gar nicht wiedergeben dürfen, also nicht nur damit trainieren, sondern es auch eben nicht wiedergeben dürfen, da sind die Anforderungen dann ein bisschen größer. Da muss es dem Original dann schon sehr ähnlich kommen. Auch das war überraschend einfach. Also wir haben von vielen, vielen Songs Output bekommen, der den Original-Lyrics sehr, sehr ähnlich war. Also der Refrain war war dann häufig immer genau derselbe. Einige Strophen kamen dann auch raus, leicht verfremdet zum Teil, aber immer noch eben so nah am Original, dass man von einer Urheberrechtsverletzung ausgehen kann. Und das ist dann letztlich der Nachweis für solche Rechtsverletzungen. Was man in der Vorbereitung, was wir gemacht haben, das sind natürlich jetzt auch Musterverfahren. Also da geht's um die Klärung von wichtigen Rechtsfragen. Wir haben die Urheberinnen und Urheber und auch die Musikverlage von den betreffenden Werken dann immer auch noch um Zustimmung gebeten. Die GEMA vertritt solche Rechte. Also wir sind kein reiner Interessensverband, kein Berufsverband, sondern wir lizenzieren ja richtig die Rechte. Das heißt, unsere Mitglieder übertragen die uns schon. Das heißt, wir können auch im eigenen Namen klagen. Wir müssen das nicht im Namen der Mitglieder machen. Aber bei so Musterverfahren fragt man dann schon nach. Das heißt, wir haben dann, wenn wir Verletzungen festgestellt haben, sprich, wenn die Originaltexte eben bei ChatGPT wieder rausgekommen sind, haben wir geguckt, wer die Rechte an diesen Texten hat und haben die dann gefragt, ob sie damit einverstanden sind, dass wir damit ein Musterverfahren führen. Das war im Bereich OpenAI so. Bei Suno ist das Ganze von der Beweisführung her, obwohl es inhaltlich sehr ähnlich ist, wesentlich komplizierter. Einfach weil sie Urheberrechtsverletzungen und auch Nachweise bei hörbarer Musik sehr viel schwieriger führen können, als wenn ich Texte miteinander vergleiche. Da sehe ich ja auf den ersten Blick, ob das der Originaltext ist oder nicht. Bei Suno, was wir gemacht haben, ist, dass wir die Songtexte in den Prompt eingegeben haben. Also wir haben die Lyrics gepromptet und haben dann ein paar Mal ausprobiert. Und dann kamen eben Aufnahmen raus, die verdächtig nah an den Originalaufnahmen waren. Und auch da gibt es wieder so diese doppelten Schwellen. Also die erste Stufe ist, wenn ich atemlos eingebe und dann kommt irgendwas raus, was so ähnlich klingt wie Helene Fischer und was damit zu tun hat, dass ich durch die Nacht ziehe, dann weiß ich, dass das System damit trainiert worden ist. Denn woher sollte es sonst wissen, worum es in diesem Song geht? Der Nachweis einer Urheberrechtsverletzung dann im Output ist dann noch ein bisschen schwieriger. Was wir da gemacht haben, ist, dass wir Liedsheets angefertigt haben. Sprich, wir haben das einfach in Noten transkribiert, diese Aufnahmen. Wir haben ja hier auch einen Musikdienst im Haus und haben es dann mit den Originalnoten verglichen. Und da waren die Übereinstimmungen so deutlich, dass man es einfach als klare Plagiate, als klare Urheberrechtsverletzung bezeichnen kann. Das hört man auch. Also die Aufnahmen, ich war bei einer Veranstaltung, wo es auch um unsere Klage ging. Dort wurden die Aufnahmen eingespielt und der Moderator war sich dann auch nie so ganz im Klaren, ob das jetzt die Originalversion oder die KI-generierte Version war. Also daran erkennt man schon, das ist so zum Verwechseln ähnlich, dass man es kaum noch erkennt.
Wie haben Sie das im Rahmen der Verhandlungen praktisch gemacht? Haben Sie das dann vorbereitet und abgegeben als Dokumentation oder haben Sie das wie live, sag ich mal, im Gerichtssaal vorgeführt?
Also wir dürfen im Gerichtssaal nichts vorführen. Das sieht die Zivilprozessordnung so nicht vor. Man muss Beweise schon zumindest beantragen in den Schriftsätzen vorher. Was wir gemacht haben, ist, dass wir diese Leadsheets eingereicht haben. Wir haben aber auch die Originalaufnahmen, also was wir aus Suno aufgenommen haben, auch bei Gericht eingereicht. Also das funktioniert auch digital, das darf man auch. Ist inzwischen schon Standard. Was die Kammer gemacht hat, sie hat es tatsächlich dann in der Verhandlung auch nochmal vorgespielt. Also zu jedem Song die Originalaufnahme und danach dann immer die KI-generierte Aufnahme. Und da wurde schon sehr, sehr deutlich, dass die Systeme damit trainiert worden sind und dass da darüber hinaus eben auch was wiedergegeben wird, was den Originalen zum Verwechseln ähnlich ist.
Gibt es da Kommunikation im Vorfeld dann auch mit der Gegenseite, sage ich jetzt mal? Also wurde Ihnen in die Karten geguckt, wie Sie es beweisen wollen oder umgekehrt, haben Sie sich rückgekoppelt mit den Unternehmen?
Also zunächst mal, wir haben Suno natürlich, bevor wir sie verklagt haben, angeschrieben. Da ist nichts zurückgekommen. Also wir haben keine Antwort bekommen. Es wurden in der Verhandlung selbst auch Vergleichsverhandlungen geführt. Die GEMA bietet ja Lizenzen zum Training von solchen Systemen an. Also Man kann das erlaubterweise machen, indem man eben eine Lizenz erwirbt und dann die Originalurheberinnen und Urheber auch dafür vergütet. Das wurde in der Verhandlung sehr deutlich, dass daran kein Interesse bestand. Also man hat sich auch auf Vergleichsverhandlungen in der Verhandlung nicht eingelassen, sondern hat das abgeblockt. Also man will das in jedem Fall juristisch durchziehen und eben letztlich auf dem Standpunkt beharren, das muss nicht lizenziert werden, das kann man sich einfach so nehmen. Im Vorfeld diese ganzen Beweise, das ist im Zivilprozess so, die werden alle vorgetragen. Also Sie müssen vor so einer Verhandlung alles schriftlich vortragen, was Sie da anbringen wollen. Also im Zivilprozess gibt es den sogenannten Beibringungsgrundsatz. Das heißt, das Gericht sucht sich nicht von selbst die Tatsachen, die ermitteln das nicht von Amts wegen, sondern die entscheiden auf der Basis, was ihnen vorgetragen worden ist. Und wenn Sachen strittig sind, dann muss man eben Beweis führen. Und das haben wir natürlich in vielerlei Hinsicht da angeboten, also seien es Zeugenbeweise, seien es Sachverständigenbeweise. Aber das ist so das Übliche, wie man im Zivilprozess seine Schriftsätze dann eben einreicht.
Gibt es da sowas wie Gegenbeweise von der Gegenseite? Haben die sozusagen Unähnlichkeit versucht zu belegen?
Ja, genau, das haben sie getan. Also die Gegenseite ist der Auffassung, dass die Werke, die wir genutzt haben, nicht geschützt sind und zumindest in Teilen nicht geschützt sind. Und natürlich ausgerechnet auch in den Teilen, die dann übernommen worden sind, sind die nicht geschützt. Und die Gegenseite hat auch behauptet, dass es letztlich nicht wiedererkennbar wäre. Wobei ich sagen muss, dass man es wiedererkennen kann, das lässt sich nicht leugnen. Die haben gesagt, dass es im urheberrechtlichen Sinne nicht so nah an der Originalaufnahme ist, dass es dann wirklich auch im Output rechtsverletzend ist. Das wird das Gericht jetzt zu bewerten haben. Da bin ich aber sehr, sehr guten Mutes. Da kann es aus meiner Sicht eigentlich keine zwei Meinungen zugeben.
Jetzt haben wir im Fall von OpenAI ja schon ein Urteil. Was folgt denn jetzt daraus?
Also wesentliche Rechtsfragen sind da zunächst mal entschieden worden. Und es ist das erste Gericht letztlich weltweit, was solche Fragen dann auch beantwortet hat. Und das hat schon eine sehr, sehr große Wirkung. Also auch wenn es nur ein landgerichtliches Urteil ist, das kennt man inzwischen auf der ganzen Welt. Also da wird man drauf angesprochen, wenn man international unterwegs ist. Und das ist natürlich schon irgendwie auch ein Zeichen, dass man was tun muss, nicht? Also ein deutsches Gericht sagt hier, dass diese wirklich sehr, sehr großen Systeme, die weltweit bekannt sind, urheberrechtsverletzend genutzt werden und trainiert wurden. Das hat eine große Bedeutung und man merkt es auch an der Reaktion der Gegenseite, mit welchem Aufwand die diese Verfahren führen. Also wir hatten jetzt in der OpenAI-Verhandlung sind die mit 7 Anwälten vor Ort gewesen. Bei der Suno-Verhandlung waren es, glaube ich, 6. Da wurde auch ein amerikanischer Anwalt extra eingeflogen für die Verhandlungen. Also für die hat es schon eine sehr, sehr große Bedeutung. Es sind halt Präzedenzfälle, gerade auch für Europa. In Europa ist das Urheberrecht harmonisiert. Also eigentlich sollte es dann in jedem Nationalstaat ähnlich entschieden werden. Deshalb hat es dafür schon mal eine große Reichweite. Das Urteil ist natürlich nicht rechtskräftig. Das war auch nicht zu erwarten. Also OpenAI hat dagegen Berufung eingelegt. Das heißt, da wird es eine weitere Verhandlung dann in der nächsthöheren Instanz beim Oberlandesgericht München geben. Aber für uns sind das schon wichtige Entscheidungen, die eben auch in eine gewisse Richtung deuten und die Einfluss haben auf den politischen Prozess, der da vielleicht noch folgen wird. Denn man muss natürlich auch sagen, diese Urteile lösen nicht alle KI-Probleme und sie lösen auch nicht alle Probleme, die die Musik jetzt mit KI hat. Also wir haben eben schon über das Transparenzthema gesprochen. Also wir haben im Output was gefunden. Wenn wir jetzt jedem Dienst nachweisen müssten, dass sie sowas genutzt haben, das wäre am Markt nicht abbildbar. Also Musik wird so viel lizenziert, da kann man nicht immer mit der Lupe überall hinschauen. Da wird es wohl schon dann auch darauf hinauslaufen müssen, dass man auch am Rechtsrahmen was ändert. Zum Beispiel eben, dass man die Trainingsdaten offenlegen muss und dass man auch klare Vergütungsregeln dafür einführt. Dafür hat es natürlich auch eine eine große Bedeutung. Man zeigt auf, wie die Rechtslage ist und zeigt damit natürlich dann auch auf, was man an der Rechtslage vielleicht auch noch verbessern müsste, um hier in einen fairen Markt zu kommen. Denn, also ich muss noch mal ganz deutlich unterstreichen, wir verhindern keine Technologie, wir wollen sie auch gar nicht bewerten, das ist auch gar nicht unsere Aufgabe, sondern wir lizenzieren sie. Das heißt, wenn jemand Musik nutzen möchte, dann kriegt er von uns die Musik, egal mit welcher Technologie letztlich, muss aber dann auch dazu bereit sein, eine Vergütung zu bezahlen. Klar, denn sonst würde natürlich auch niemand mehr professionell Musik herstellen, Musik schaffen, wenn er damit eben nicht seinen Lebensunterhalt bestreiten könnte. Genau das tun wir hier auch. Wir haben als erste Verwertungsgesellschaft weltweit ein Lizenzmodell aufgestellt und am Markt auch angeboten. Das heißt, die Ausrede, die die Unternehmen haben, man könnte da ja nicht rankommen und man könnte die Musik nicht auch legal erwerben, die zieht nicht, weil es gibt einfach Lizenzen. Wenn man bereit wäre, dazu was zu bezahlen, dann hätten wir eben einen funktionierenden Lizenzmarkt hier in Europa. Und diese Verfahren sollen natürlich dann auch den notwendigen Druck ausüben, dass sich so ein Lizenzmarkt dann auch entwickelt.
Was zeichnet denn aus Ihrer Sicht ein faires Lizenzmodell aus? Worauf kommt es dabei an?
Das faire Lizenzmodell würde zunächst mal auszeichnen, dass es nicht nur um den Trainingsprozess geht. Training ist der eine Teil der Geschichte, aber man kann sich jetzt natürlich die Frage stellen, müssen jetzt die Urheberinnen und Urheber dafür hinhalten, dass die Systeme einmal trainiert werden und dann kriegen sie einmal eine Zahlung und dann ist es vorbei mit der menschlich geschaffenen Musik. Das wollen wir nicht, sondern wir gehen davon aus, dass eben auch das, was aus den Systemen rauskommt, dann wieder zu vergüten ist. Denn die Möglichkeit besteht eben nur, weil vorne die Originalwerke genutzt werden. Und das ist letztlich die Wertschöpfungskette, die da stattfindet. Und in dieser Wertschöpfungskette sollen dann diejenigen, die die Inhalte geliefert haben, auch beteiligt werden. Das ist im Übrigen auch der verfassungsrechtlich garantierte Grundsatz im Urheberrecht. Also Urheberinnen und Urheber sollen an der wirtschaftlichen Verwertung ihrer Werke beteiligt werden. Und bei uns hört die eben nicht beim Training auf, sondern auch bei der Generierung des Outputs und selbst bei der weiteren Nutzung von generiertem Output. Also wenn man sich eine Welt vorstellt, wo nur noch KI-Musik auf Spotify gehört wird, dann nach unserer Auffassung sollten auch diejenigen daran beteiligt werden, die das eben ermöglicht haben, indem sie ihre Werke dafür hergegeben haben.
Gerade wenn es darum geht, die Kreativen auch am Output der KI-Modelle zu beteiligen, stellt sich dann ja schon die Frage, was ist vielleicht auch mit Künstlerinnen und Künstlern, deren Werke gar nicht in den Trainingsdaten vorkommen, vielleicht weil sie nicht bekannt genug sind oder so. Wir hatten jetzt ja Helene Fischer oder Grönemeyer als Beispiele. Es gibt ja sicher auch viele Mitglieder der GEMA, deren Werke vielleicht gar nicht in den Trainingsdaten auftauchen. Würden die auch berücksichtigt werden von so einem Modell?
Wer in den Trainingsdaten auftaucht, wissen wir nicht. Auch wenn ich jetzt nach einem Song bei ChatGPT oder bei Suno frage und ich bekomme die Songtexte nicht, heißt das noch lange nicht, dass das System dann mit nicht trainiert worden ist. Also die Dienste haben selbst in der Öffentlichkeit gesagt, sie haben eigentlich alles genommen, was sie im Internet irgendwie finden konnten. Wann solche Inhalte dann tatsächlich memorisiert werden, also in den Systemen weiter gespeichert werden, das ist in der Informatik höchst umstritten. Was wir wissen ist, wenn es viele Dubletten in den Trainingsdaten gibt, dann steigt die Chance der Memorisierung. Und das kann man sich bei der Musik bei der GEMA ganz gut vorstellen. Wir vertreten die Komposition, die hinter den Aufnahmen ist. Das heißt, bei unterschiedlichen Coverversionen eines Songs sind immer wieder dieselben Kompositionen dahinter. Und da ist die Chance, dass memorisiert wird, dann offenbar deutlich höher. Es gibt aber auch Aussagen, die sagen, auch wenn es Trainingsdaten ganz besonders selten gibt, dann neigen die Systeme dazu zu memorisieren. Aber das ist natürlich auch nur ein Laienverständnis. Denk mir dann immer, wenn das System selbst in seinen Faden nur einen Anwendungsfall hat, von dem es gelernt hat, dann findet es im Output halt immer wieder denselben Pfad. So, weil es keine anderen Anhaltspunkte irgendwie hat bei der Generierung. Was auch Moment so zu sein scheint, dass man technisch nicht nachweisen kann, wie viel eines Originalwerkes im Output dann tatsächlich vorhanden ist. Das sind aber alles Dinge, mit denen wir umgehen können als Verwertungsgesellschaft. Denn das ist nicht das erste Mal, dass wir die Nutzung von konkreten Werken nicht genau wissen, nicht nachvollziehen können und trotzdem vergüten. Also Sie müssen sich zum Beispiel vorstellen, wenn Sie eine Gaststätte aufmachen und im Hintergrund Musik laufen lassen, dann müssen Sie an die GEMA bezahlen. Und trotzdem kommt niemand von der GEMA und es ist auch nicht erwünscht und nicht gewollt und stellt fest, welche Musik Sie denn tatsächlich dort in der Gaststätte abgespielt haben. Oder es gibt zumindest in Deutschland eine Privatkopieabgabe, die wir auch weiter verteilen. Da guckt auch niemand nach, was privat denn tatsächlich gehört worden ist. Das vollzieht natürlich niemand nach und will auch niemand nachvollziehen. Und dafür gibt es dann Verteilungsmodelle, die einfach auf Empirie beruhen. Also man hat dann bestimmte Indikatoren, was genutzt worden ist, wie häufig was genutzt worden ist. Und das zieht man dann halt als Grundlage für die Verteilung her. Da werden sich in jedem Fall Lösungen für finden. Da bin ich mir absolut sicher.
Und das betrifft dann auch die vielleicht nicht so bekannten Künstlerinnen und Künstler, die nicht im Einzelfall nachweisen können, dass ihre Sachen jetzt im Output vorkommen oder irgendwie beim Training verwendet wurden.
Genau, als Stand heute könnten wir das sowieso nicht im Einzelfall belegen. Also es gibt keine Methode, um jetzt irgendwie technisch auswerten zu lassen, was wie häufig da irgendwie genutzt worden ist, auch wenn es bekannte Werke sind. Und hier mit Prompts kommt man ja da nicht weiter, also wie wir das jetzt in unserem Klageverfahren gemacht haben, sondern das wäre ja dann eine Massenabwicklung. Nein, also natürlich werden solche Urheberinnen und Urheber auch berücksichtigt. Bei der GEMA ist es generell so, dass die Autorinnen und Autoren, die nicht so häufig genutzt werden, in der Regel davon profitieren, dass im Portfolio eben auch viele drin sind, die wirtschaftlich jetzt sehr, sehr attraktiv sind. Also das ist nicht so, dass alles eins zu eins abgerechnet wird, sondern da gibt es in vielen Bereichen Querfinanzierungen, sage ich mal, die dann in der Regel oder eigentlich immer zugunsten der weniger starken wirken.
Vielleicht auch nochmal nachgefragt, der ganze Aufwand, sich damit auseinanderzusetzen, auch die Recherchen, die im Vorfeld nötig sind, diese ganzen Beweisführungsmöglichkeiten bei der Hand zu haben, dann, wenn der Gerichtstermin kommt und überhaupt auch so eine Klage aufzusetzen, das ist ja eine sehr aufwendige Sache. Das können Sie als GEMA machen und haben es auch gemacht. Für Einzelpersonen oder auch kleine Gruppen von Betroffenen wird es vermutlich gar nicht so richtig leistbar sein. Aber vielleicht doch mal so gefragt, die Größenordnung, wie teuer ist jetzt so ein Musterprozess, so ein wichtiger Musterprozess, der natürlich eine weltweite Wirkung hat, gewesen?
Also ich weiß gar nicht, ob man das so bemessen kann. Da gibt es natürlich auf der einen Seite Anwaltskosten, die jetzt auch nicht wenig sind und die ich als Privatperson jetzt auch nicht würde tragen wollen. Das ist ganz klar so. Das kriegt man im Übrigen im deutschen Zivilprozess auch nicht wieder, wenn man gewinnt, ne? Weil da nach einer Gebührentabelle abgerechnet wird, die bei Weitem nicht die tatsächlich angefallenen Kosten abdeckt. Aber natürlich beschäftigen sich hier, also zum Beispiel in der Rechtsabteilung, zahlreiche Menschen bei uns mit der Führung dieser Verfahren. Und ich sagte ja schon, wir haben da auch einen Musikdienst eingeschaltet, wir haben da auch eine IT eingeschaltet. Also das sind schon zahlreiche Menschen, die sich mit der Führung dieser Prozesse beschäftigt haben. Also man muss ganz klar sagen, für Einzelpersonen ist das sicherlich nicht leistbar. Und gerade bei solchen Musterverfahren ist es natürlich auch wichtig, dass man da alles ausschöpft, was man an Möglichkeiten tatsächlich auch hat. Weil da wird es dann einmal grundlegend entschieden, in der Hoffnung, dass es dann in der Zukunft vielleicht sich dann irgendwann alles reguliert hat und dass man dann eben ein einfaches Modell hat, um dann an Vergütungen in der Zukunft heranzukommen. Das ist schon alles sehr, sehr aufwendig, das muss man schon sagen. Aber es ist auch wichtig, wir haben eine Studie durchgeführt, schon relativ früh, das war, glaube ich, im Januar 2024. Da haben wir unsere Mitglieder befragt, zusammen mit unserer Schwestergesellschaft SACEM, das ist die französische GEMA, die auch ihre Mitglieder befragt hat. Und es war eine sehr, sehr groß aufgesetzte Studie. Ich glaube, wir hatten da 10.000 verwertbare Ergebnisse von den Mitgliedern. Und da ist letztlich auf der Basis rausgekommen, dass man schon in 2028 damit rechnen kann, dass die Erträge um 27% aufgrund von KI-Musik zurückgehen. Und da spricht man dann über Beträge von mehreren 100 Millionen Euro jährlich. Und da muss man natürlich dann auch bereit sein zu investieren, um dem dann auch entgegenzuwirken. Und wir gehen fest davon aus, dass sich das dann in der Zukunft auch eben wieder auszahlen wird.
Man kann das ja auch als eine Art volkswirtschaftlichen Schaden beschreiben. Wie hat denn die Politik auf das Urteil reagiert?
Man kann da sicherlich nicht einheitlich von sprechen. Es gibt natürlich immer so zwei Gesichtspunkte, die da eine Rolle spielen. Also jeder sagt natürlich, dass die Kreativen vergütet werden müssen. Also ich habe jetzt auch nicht gehört, dass das jemand offen sagen würde, dass er das nicht richtig findet. Auf der anderen Seite spielt dann immer der Technologiestandort Europa eine große Rolle. Man möchte es sozusagen KI-Unternehmen möglichst einfach machen, in Europa Fuß zu fassen. Man merkt, dass man in Europa abgehängt ist bei der künstlichen Intelligenz technologisch und hat immer große Angst vor Regulierung, weil man denkt, dann kommt keiner mehr nach Europa. Ich glaube, dass man da auch nicht ganz ehrlich ist und dass das letztlich auch ein Trugschluss ist. Denn Regulierung gibt es überall, zum Beispiel in den USA. Wir haben da jetzt gerade also diese ganzen Deepfakes-Geschichten, wo es in den USA ja neue Gesetze zu gab, die sind in jedem Staat dort unterschiedlich. Also die haben da auch genug Regulierung. Das ist, glaube ich, sehr vereinfacht oder ein Narrativ auch der Technologieunternehmen. Ich glaube letztlich, dass das Entscheidende ist Rechtssicherheit. Also man muss sich eben auf die Bedingungen einstellen können und wissen, was die Anforderungen dann eigentlich sind und was die Anforderungen in Europa sind. Und das werden natürlich Google und OpenAI und Anthropic schaffen, sich an die Marktbedingungen in Europa anzupassen und da Geschäftsmodelle an den Start zu bringen. Da habe ich nicht den leisesten Zweifel dran. Das tun die in anderen Bereichen auch. Google gibt es auch in Europa, obwohl es hier Jugendschutzgesetzgebung gibt und obwohl es eine Providerhaftung gibt und viele Gesetze zu diesen Themen. Ich glaube eher, dass das so ein Argument ist, um letztlich einer Vergütungspflicht entgehen zu müssen. Und natürlich werden auch KI-Unternehmen nicht den europäischen Markt aussparen und auf die Hunderte von Millionen Nutzern hier verzichten, weil es hier eine Regulierung in Europa gibt, da bin ich mir eigentlich auch sicher.
Das heißt, Sie sind auch zuversichtlich, dass die entsprechenden Lizenzvereinbarungen dann auch eingegangen werden? Oder versuchen Sie auch noch, sag ich mal, sich anderweitig vielleicht technisch abzusichern, dass ja also Verpflichtungen nicht umgangen werden?
Also ich glaube, technisch ist es so gut wie nicht möglich. Da geht es ja um die Frage, es gibt ja ein Opt-out-Regime bei der Nutzung der Trainingsdaten. Das heißt, in der Theorie kann der Rechteinhaber widersprechen. In der Praxis kann er das im Bereich der Musik nicht. Das liegt einfach daran, weil sie Musik aus so vielen Quellen im Internet bekommen. Da müsste überall so ein sogenannter Opt-out hinterlegt werden. Und die Gerichte fordern das nach der Gesetzgebung in maschinenlesbarer Form. Das heißt, man müsste jetzt irgendwie dafür sorgen, dass auf jeder Quelle im Internet so ein Opt-out liegt. Das ist einfach nicht möglich. Also die Komposition von einem bekannten Song, die gibt's im Stream im Radio, die gibt's als Stream im Fernsehen, die gibt's in den Mediatheken, die gibt's bei YouTube, die gibt's auf Webseiten als Hintergrundmusik. Das reicht schon, wenn jemand ein Video hochlädt, wo er die Komposition eben selbst singt und das im Internet teilt. Sie können diese Quellen nicht alle technologisch absichern, dass sie nicht mehr verfügbar sind für das Training. Ganz abgesehen davon, dass dieser Opt-out ja nur eine Erklärung ist. Der hindert ja nicht also in tatsächlicher Art, das Werk dann runterzuladen und für das Training zu verwenden. Und es ist natürlich auch schon Millionen, Milliardenfach passiert. Also die Systeme sind ja trainiert. Da gibt es eine Rechtslage, an die sich einfach kategorisch nicht gehalten wird. Also technologisch wird es da, glaube ich, wenig Wege geben, das zu verhindern. Das Entscheidende wird eben sein, dass man einen Lizenzmarkt etabliert. Wir gehen davon aus, dass das auch in der Zukunft passieren wird und daran arbeiten wir.
Wenn wir jetzt mal wegkommen von den OpenAI und Suno-Prozessen und mal schauen, wo sich anderswo noch im musikalischen Bereich KI hervortut, was für Effekte hat denn zum Beispiel KI-Musik im Radio oder auch in Streaming-Diensten? Fließt das einfach ein in diese Berechnung, 27% Verlust bis 2028, oder ist das nochmal ein ganz eigenes Problemfeld?
Nee, das ist letztlich der Gedanke, der dieser Berechnung zugrunde liegt, nämlich die Frage, inwieweit wird menschlich geschaffene Musik substituiert durch KI geschaffene? Und es ist ja klar, dass dadurch dann bestimmte Märkte eben auch wegbrechen können. Und man muss es dann auch einfach sagen, das Geld, was da verdient wird, das wandert dann von den Urheberinnen und Urhebern zu den Technologieunternehmen. Also das ist die logische Konsequenz davon. Und ja, das nimmt zu. Also wir haben das im normalen Lizenzgeschäft, also wenn wir Hintergrundmusik zum Beispiel lizenzieren, dass man sich vermehrt darauf beruft, bei uns gibt es nur KI-Musik. Es greift im Radio, zumindest in der Nacht, um sich. Da wird vermehrt von KI-Musik Gebrauch gemacht, offenbar da, wo dann wenig Publikumsinteresse besteht. Und im Internet, ja, kennen wir die Angaben der Digital Service Provider. Bei dieser war die Aussage, dass ein Drittel der täglichen Uploads rein KI-generierte Musik inzwischen sein. Und bei Spotify sieht es ähnlich aus. Was natürlich aber auch auf der anderen Seite noch nicht heißt, dass die Musik dann tatsächlich auch genutzt wird, nur weil sie eben dort hochgeladen wird.
Ist es im Musikbereich auch so, wie es, ich meine, im Bildbereich auch in den USA schon diskutiert wurde, dass Leute sagen, na gut, ich bin ja Komponistin, ich nutze nur eben KI zum Komponieren. Also die umgekehrt dann erwarten, dass das als Werk geschützt wird, was sie selber mit der KI fabriziert haben, die ihrerseits wiederum auf nicht lizenzierten Quellen beruht.
Ja, also das gibt es auch schon länger, als das KI-Thema in der breiten Öffentlichkeit angekommen ist. Also KI im Musikproduktionsprozess, das ist gar nicht so was Neues. Also das gibt es beim Mixing und Mastering zur Verbesserung der Tonqualität von Aufnahmen schon lange. Und es gibt zahlreiche KI-Tools, die man da nutzen kann. Die Grenze verläuft dann immer dort, wo nutze ich es als Werkzeug, quasi als Instrument, und ab welcher Stelle gebe ich eigentlich das Kreative dann völlig aus der Hand und drücke da nur noch auf den Knopf. Und ich glaube, dass wenn ich nur noch auf den Knopf drücke, dass das jetzt zumindest keine Rechte entstehen lässt für denjenigen, der auf den Knopf gedrückt hat. Ich glaube, darüber besteht in der Juristerei Konsens, dass das so ist. In der Praxis ist es natürlich nicht abgrenzbar. Selbst wenn rein gepromptet wird, ist es auch denkbar, dass der Prompt so detailliert ist und so genau und solche Vorgaben macht, dass die KI nur als Werkzeug dient und das Schöpferische beim Prompten passiert. Und es ist sowieso die Frage, also ich gehe im Moment davon aus, dass die Dinge, die erfolgreich sind, sowieso nachbearbeitet werden. Da ist die KI eben ein Element da drin. Ich habe auch noch nicht wirklich von erfolgreichen Texten gehört, die KI generiert waren. Es gab offenbar häufiger Fälle, wo Texte menschlich geschaffen wurden und dann wirklich interessante Texte geschaffen wurden und die dann eben einfach mit Musik unterlegt wurden und die dann eben KI generiert war. Das ist so der eine Punkt. Also soll man das jetzt schützen, was da rauskommt? Aber man darf nie vergessen, dass das Problem mehrschichtig ist. Eine andere Frage ist, wenn ich was generiere, auch wenn es nicht geschützt ist, können trotzdem noch die Menschen, die die Werke geschaffen haben, auf deren Basis eben generiert würde, dafür eine Vergütung verlangen. Es ist ein anderes, davon zu trennendes Thema, was man immer berücksichtigen muss. Was man im Moment sagen kann, dass diese Nutzung dieser Systeme urheberrechtlich nicht ganz ohne ist, weil man, das sind unlizenzierte Dienste, die haben sich alles genommen, was es im Internet gibt. Und wenn ich jetzt als professioneller Musiker da Ausgaben generiere und damit weiter arbeite, dann habe ich es einfach nicht unter Kontrolle, was damit ist. Also ich bekomme dann irgendwas und ich weiß halt nicht, ob das rechtsverletzend ist. Und die Risiken geht man im Moment ein. Und zumindest aus meiner Sicht sollte das die Dienste auch unattraktiver machen, zumindest unattraktiver dann gegenüber lizenzierten Diensten, wo man sich dann eben sicher sein kann, dass ich die Dinge dann auch verwenden kann, die ich damit geschaffen habe. Und das auch sicherlich ist das auch ein Argument, wieso dann später ein Lizenzmodell funktionieren sollte. Auch sicherlich die Rechtssicherheit dann für die Nutzer dieser Systeme. Denn man darf sich im Übrigen auch da keine Illusionen machen. Also in beiden Prozessen, die wir führen, haben die Dienste immer auf die Verantwortlichkeit der Nutzer verwiesen. Also die haben gesagt, wenn da was rauskommt, was Rechte verletzt, da können wir nichts für, sondern das sind doch unsere Nutzer, die das machen. Also die Strategie ist, glaube ich, auch sicher, dass man sich so da aus der Verantwortung dann eben herausnehmen möchte.
Stichwort Verantwortung. Man findet auf der Webseite der GEMA, das können wir auch gerne mal verlinken, auch eine KI-Charta, in der verantwortungsvolle KI-Gestaltung oder auch verantwortungsvoller Einsatz von Systemen künstlicher Intelligenz, sag ich mal, mit Blick auf den kreativen Menschen beschrieben wird. Was war die Motivation hinter dieser Charta und an wen richtet die sich?
Die Charta richtet sich eigentlich an alle, die sich für Musik interessieren. Die Motivation war einfach, einen Rahmen zu schaffen, wofür die GEMA steht. Also da steht viel natürlich drin von Transparenz, von Verhandeln auf Augenhöhe mit den Anbietern, von den Interessen der Menschen. Und natürlich, wir sind die Interessensvertreter der Kreativen, die Musik eben auf menschlichen Weg schaffen. Und unser Ziel ist es natürlich, dass die von diesen Systemen nicht verdrängt werden und auch weiterhin von dem, was sie tun, leben können. Das ist so das oberste Ziel, wozu dieser Verein GEMA gegründet worden ist. Und dem fühlen wir uns verpflichtet. Und deshalb ist diese KI-Charta für uns eigentlich das oberste Regelwerk, was wir haben, auf dem unsere ganzen Aktivitäten basieren. Und da ist eben das Litigation, also die Rechtsdurchsetzung durch Gerichtsverfahren, ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Aber ein wichtiger Punkt ist natürlich auch unser Lizenzmodell, also dass wir eben anbieten, sich mit uns auf Augenhöhe zu begeben, an die Technologieunternehmen und zu sagen, ihr könnt es gerne machen, wenn ihr eben auch dazu bereit seid, dafür auch eine angemessene Vergütung dann zu bezahlen. Und das dritte Element ist natürlich auch, dass wir dann politischer Interessensvertreter sind. Also wir arbeiten natürlich auch oder probieren darauf einzuwirken, dass es einen Rechtsrahmen in der Zukunft gibt, der für die Kreativen dann auch günstig ist und diese Vergütung eben sicherstellt. Und die Charta selbst bietet den äußeren Rahmen dafür.
Wie hat die Presse das denn aufgegriffen? Also Sie sind ja ein Stück weit damit schon auch ja, Community-Building-mäßig unterwegs. Und das Urteil hat das sehr klar gezeigt, in welche Richtung das gehen sollte aus Sicht der GEMA. Die Charta zeigt es auch. War die Presse da auf Seiten der Kreativen überwiegend oder war es auch so eine gespaltene Lage, was Sie vorhin von den Politikern geschildert haben, so naja, wird hier nicht KI-Fortschritt verhindert oder sowas?
Nee, also ich muss sagen, mir ist keine negative Presseberichterstattung zu diesen Verfahren in irgendeiner Form bekannt. Es ist überall sehr, sehr positiv aufgenommen worden, weil ich glaube, dass Kreative da vergütet werden müssen. Das liegt aus meiner Sicht einfach so derartig auf der Hand. Da gibt es einfach einen gesellschaftlichen Konsens, dass menschliche Musik da auch ihren Wert haben muss. Also wir haben international wie national da eigentlich nur eine positive Presseberichterstattung bekommen. Das ist schon sehr, sehr eindeutig.
Gibt es Stimmen oder auch Mitglieder der GEMA, denen die Forderungen nicht weit genug gehen? Die sagen, die Maximalforderung, wir müssen abschalten oder so?
Also es spielt bei uns in der Diskussion tatsächlich keine Rolle. Also da spreche ich für die GEMA. Wir haben bei uns nicht die Diskussion, sollten unsere Werke überhaupt zu Zwecken der künstlichen Intelligenz zur Verfügung gestellt werden. Das hat sicherlich was damit zu tun, dass eben schon so viel passiert ist. Man ist sich natürlich auch bewusst, mit wem man sich da anlegt. Also mit den größten Unternehmen der Welt. Und alle wissen natürlich, die Sachen sind schon längst genutzt worden. Und man wird es in der Zukunft auch nicht verhindern können. Das ist, glaube ich, allen klar. Und letztlich, wenn ich Musik gewerblich, kommerziell schaffe, dann bin ich natürlich auch an der Auswertung interessiert. Also wir haben da keine anderen Stimmen bekommen, nein.
GEMA, damit assoziiert man natürlich Musik. Aber es gibt ja auch Autorinnen, Autoren, andere kreative Branchen. Sind Sie da im Schulterschluss mit anderen Verwertungsgesellschaften für andere Felder, also wo es nicht um Musik geht, etwa VG Wort oder andere?
Ja, natürlich sind wir da im Schulterschluss. Man muss dazu sagen, das sind nicht nur Verwertungsgesellschaften. Im Bereich der Musik wird eine sehr große Palette von Rechten durch Verwertungsgesellschaften wahrgenommen. Das ist in anderen Bereichen nicht so viel. Also zum Beispiel im Buchbereich, da lizenzieren natürlich auch die Buchverlage sehr, sehr stark. Aber wir sind mit diesen ganzen Berufsverbänden, die da eine Rolle spielen, natürlich im ständigen Austausch, weil es auch klar ist, es wird ja keine eigene Regelung für Musik und eine eigene Regelung für Presse und eine eigene Regelung für Bücher und eine eigene Regelung für Bilder oder andere Künste nachher geben, sondern das wird zumindest in den Grundsätzen für alle dann doch in die gleiche Richtung laufen müssen. Und da ist es natürlich wichtig, sich auch abzustimmen. Die Probleme sind auch unterschiedlich, muss man ganz klar sagen. Also ich habe ja eben über diesen Opt-out, den man erklären muss, geredet, wo wir als Vertreter der Komposition sagen können, wir können das nicht erklären. Es ist völlig unmöglich. Wir machen ja die Inhalte, wo wir es erklären müssten, auch gar nicht selbst zugänglich. Ja, ich muss ja erstmal jemand anders dazu verpflichten, diesen Opt-out zu erklären. Und das ist zum Beispiel, wenn Sie ein Zeitungsverlag sind, anders. Wenn Sie exklusive Inhalte haben, die auf Ihrer Webseite angeboten werden, dann können Sie natürlich diesen Opt-out einfach auf Ihre Webseite setzen. So, dann haben Sie da ein Problem weniger. Ja, oder auch in der Lizenzierung, wenn es auf hohe Aktualität der Inhalte ankommt, wo sozusagen der Dienst schon von vornherein immer wieder was Neues braucht. Wenn ich an Berichterstattung denke, dann nützt es mir ja nichts, wenn meine KI die Nachrichten von vorgestern hatte, sondern er muss ja die aktuellen haben. Das sind im Detail dann natürlich immer unterschiedliche Probleme, die da entstehen. Aber natürlich ist allen gemein, dass man da eine Vergütungslösung für braucht. Weil bei allen ist es eben so, dass die Inhalte, wenn sie hergestellt werden, das kostet Geld. Und da müssen Menschen von bezahlt werden. Das ist halt die grobe Klammer, die natürlich über allen Bereichen da steht. Der Austausch ist sehr, sehr eng. Das muss man wirklich so sagen.
Und damit ist dieses Digitalgespräch zu Ende und wir bedanken uns bei Kai Welp von der GEMA für dieses spannende Gespräch und die interessanten Einblicke. Viele Grüße nach München. Und wie immer auch vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für das Interesse und die Aufmerksamkeit. Das Digitalgespräch macht jetzt eine kurze Pause und meldet sich wieder am 12. Mai. Wenn Sie mögen, hören wir uns dann wieder bei der nächsten Folge des Digitalgesprächs, einem Podcast von CVEDI, dem Zentrum Verantwortungsbewusste Digitalisierung.